Dynamo.
Is committing to building the biggest nuclear project.
To address the issue of renewable energy, not as a burden, but as a real opportunity.
Dynamo-Effekt, die umwelt- und energiepolitische Sendereihe für eine klimagerechte Gesellschaft.
Effekt.
Dynamo-Effekt ist eine Produktion von Radio Dreieckland.
Verkehrsservice.
Vorsicht bitte auf der A40 Dortmund Richtung Essen zwischen Bochum-Freudenberg-Straße und Bochum-Hamme. A30 Osnabrück Richtung Rheine. A40 Essen Richtung Dortmund bis etwa 18 Uhr gesperrt. Zurzeit 4 Kilometer Stau. Zurzeit 12 Kilometer Stau. 1 Kilometer stockender Verkehr. Gladbach zwischen Niederzissen und Dreieckssinzig 3 Kilometer stockender Verkehr.
Durchschnittlich 2,5 Jahre sitzen die Deutschen im Laufe ihres Lebens in einem Auto. Davon jedoch 6 Monate im Stau. Der Verkehr ist in Deutschland drittgrößter Verursacher von CO2. Er trägt mit 20% des CO2-Ausstoßes erheblich zum Klimawandel bei. In den letzten Jahrzehnten ist der Treibhausgasausstoß im Verkehr stetig und massiv angestiegen.
Die Zahl der Wege, die die Menschen täglich zurücklegen, hat sich über die letzten Jahrzehnte jedoch kaum geändert. Nach der letzten großen Untersuchung zur Mobilität in Deutschland kommt jeder und jede Bundesbürgerin wie gehabt auf durchschnittlich rund 3 Wege pro Tag. Was sich allerdings geändert hat, ist die zurückgelegte Strecke und die Wahl des Verkehrsmittels. Die Entfernungen nehmen zu und die Wege werden statt zu Fuß oder mit dem Fahrrad immer häufiger mit dem Auto zurückgelegt. Für 61% aller Wege steigen die Deutschen inzwischen in den PKW. Darin liegt eine wesentliche Ursache für die schlechte Klimabilanz des Verkehrs.
Doch es stinkt und staut sich auf Europas Großstadtstraßen. In den vielen Metropolen kommen Autofahrerinnen kaum schneller voran als Radfahrer.
Der Philosoph Ivan Illich hat in den 60er Jahren nachgewiesen, dass die Energiemenge, die der Mensch in das Auto und die zugehörige Infrastruktur investiert, ausreichen würde, um die gleiche Distanz zu Fuß zurückzulegen. Und das in einer wesentlich schöneren und ruhigeren Umgebung. Wir wissen, dass höhere Geschwindigkeiten keine reale Zeitersparnis bringen.
So der österreichische Mobilitätsexperte Hermann Knoflacher.
Bislang war Erdöl der dominierende Treibstoff unseres Verkehrs. Immer deutlicher zeichnet sich jedoch ab, dass die globale Erdölproduktion in absehbarer Zeit ihren Zenit erreichen und danach unwiederbringlich zurückgehen wird. Die Raum- und Verkehrsplanung stammt zu einem großen Teil aus der Zeit, in der konventionelles Erdöl an reichlich und billig verfügbar unterstellt wurde. Diese Zeit ist vorbei. Angesichts von schwindenden Erdölressourcen, Erderwärmung und Metropolen des Stillstands ist eine grundlegende Änderung der Mobilität in den Städten angesagt. Es gilt, die Mobilität und die Fahrzeugflotte energieeffizienter zu gestalten.
Im Schnitt ist ein PKW nur 40 Minuten pro Tag in Betrieb. Ein unglaublich ineffizientes und ein beispiellos unnachhaltiges System. In dieser zweiten Sendung zur multimodalen Mobilität schauen wir uns deshalb an, wie man das Auto gezielter und effizienter einsetzen kann oder sogar völlig ohne auskommen.
Nutzen statt besitzen. Das organisierte und systematische Teilen von Autos. Welchen Beitrag kann Carsharing zu einem nachhaltigen Mobilitätssystem leisten?
Und autofrei leben. Warum es sich ohne Auto nicht schlechter, sondern im Gegenteil besser leben lässt.
Wenn Sie eine Milch wollen, kaufen Sie sich dann eine Kuh? Mit diesem Slogan brachte ein österreichischer Carsharing-Anbieter die Idee des Carsharing kreativ auf den Punkt.
Carsharing ist die Idee, Autos in organisierter Form gemeinschaftlich zu nutzen, also auf den Privat-PKW zu verzichten. Was ursprünglich als etwas verrückte Spinnerei von ein paar Ökos abgetan wurde, ist heute Mainstream und nicht mehr wegzudenken. So gibt es in fast jeder deutschen Stadt mittlerweile das Angebot, Autos günstig auszuleihen. Insgesamt sind das über 100 Organisationen in mehr als 250 Städten.
Auch in Freiburg gibt es einen Carsharing-Verein. Der wurde Anfang der 90er unter anderem von dem heutigen Geschäftsführer Matthias Martin Lübcke gegründet. Als eine Art Selbsthilfeverein angefangen, war 1991 das Geburtsjahr der Freiburger Autogemeinschaft Gemeinschaftliche Autonutzung. Bei der ersten öffentlichen Versammlung kamen über 100 Leute, die von dieser Idee des Teilens begeistert waren. Heute sind im Raum Südbaden ca. 2500 Menschen Mitglied bei Carsharing und teilen sich fast 150 Fahrzeuge. Matthias Lübcke erzählt von seiner ursprünglichen Motivation, diesen Selbsthilfeverein zu gründen.
Es war völlig klar, dass wir die Nutzung des Autos zurückschrauben wollten. Wir wollten eigentlich, wir wollten eine sehr bequeme Alternative zur Nutzung des eigenen Autos schaffen, um damit die Leute zu bewegen, das eigene Auto, wenn es irgendwie möglich ist, abzuschaffen, um eigentlich Prinzip es gemeinschaftlich zu nutzen, weil das erheblich kostengünstiger ist, weil es ökologischer ist, weil es verschiedene Aspekte gab.
Ein zukunftsfähiges Leitbild für städtische Raumplanung ist seit vielen Jahren die sogenannte Stadt der kurzen Wege sowie die multimodale Mobilität. Multimodal mobil ist, wer für seine Wege das jeweils passende Verkehrsmittel einfach auswählen kann. Gut miteinander vernetzte Verkehrsmittel wie Fußweg, Fahrrad, Bus, Bahn und Carsharing verursachen weniger Schadstoffe, Treibhausgase und Lärm als eine am Auto orientierte Mobilität. Die multimodale Mobilität ist zudem günstiger, häufig schneller und vor allem klimafreundlicher.
Andreas Klug lebt in Freiburg und ist seit 3 Jahren Nutzer von Carsharing. Er erklärt uns den Ablauf, wie man ein Carsharing-Auto mietet.
Also ich muss Mitglied sein in dem Verein, zahle dann eine monatliche kleine Gebühr und der praktische Ablauf ist dann, dass ich mir jetzt überlege, ich möchte, sagen wir morgen Vormittag einen größeren Einkauf machen, dann gucke ich im Internet, ob das Auto hier um die Ecke frei ist. Wenn ja, dann buche ich es von 10 bis 12, wenn nein, dann gucke ich, ob im Nachbarstadtteil, das ist dann 1,5 Kilometer entfernt, ob dort ein Auto frei ist und buche mir möglicherweise dort eins. Und dann muss ich halt hingehen und das Auto holen, schließe es dann mit der Chipkarte auf und kann dann in der gebuchten Zeit so weit fahren, wie ich will. Und abgerechnet wird dann zweierlei. Einerseits die gebuchte Zeit, also pro Stunde kostet es dann eben was, und dann die gefahrenen Kilometer. Benzin ist dann drin.
Wer ein Auto besitzt, der fährt auch damit. Das ist eine Binsenweisheit. Nur dann rechtfertigen sich auch die hohen Fixkosten durch den Kauf eines Autos. Umgekehrt gilt der Schluss, wer kein eigenes Auto besitzt, der fährt auch insgesamt weniger. Der Schlüssel für ein nachhaltiges Mobilitätssystem unter dem Motto mehr Mobilität und weniger Verkehr ist die Trennung von Autonutzung und Autobesitz.
Nicht alle Menschen, die sich gegen den Besitz eines Autos und alternativ für die Nutzung von Carsharing entscheiden, tun dies zwingend aus rein ökologischen Gründen. Carsharing bietet einfach mehr Möglichkeiten als der eigene PKW.
Ja, das ist eigentlich eine pragmatische Entscheidung gewesen, insbesondere vor dem Hintergrund, dass ich jetzt einen ganzen Fuhrpark zur Verfügung habe. Das heißt, wenn ich vergangene Woche eine größere Maschine für die Werkstatt transportieren musste, dann habe ich mir einen großen Transporter und noch einen Anhänger dazu geliehen. Und ein paar Tage später war meine Schwester zu Besuch. Wir wollten an den Kaiserstuhl fahren, dann nehmen wir einen kleinen PKW, der uns da wunderbar hintransportiert. So ein Fuhrpark, den allein vorzuhalten, ist... machst du ja dann doch nicht. So ein Mini-Auto für in die Stadt mal eine Kleinigkeit zu besorgen. Ich bräuchte sowas. Ich bräuchte im Grunde einen Bus, wenn man mal mit der ganzen Family unterwegs ist, und dann noch einen Transporter. Die meisten Fahrten mache ich mit dem Fahrrad hier in der Stadt. Aber ich kann eben sinnvoller mal 4 Bierkisten auf einmal kaufen, wenn ich dann halt das Auto mal 3 Kilometer bewege. Und es kostet dann ja extrem wenig. Also eine Stunde das Auto gebucht und 4 Kilometer damit gefahren, das ist dann ein kleiner einstelliger Eurobetrag. Also es ist für mich auf jeden Fall viel günstiger als ein eigenes Auto wegen der Fixkosten und dem Wertverlust. Wenn man sehr viel fährt, dann lohnt sich's rein rechnerisch natürlich nicht. Aber es hat noch einen großen Vorteil, ich muss mich um nichts kümmern. Wenn jetzt demnächst die Winterreifen drauf müssen, dann sind die einfach drauf. Und wenn ein Ölwechsel fällig ist, dann macht den irgendjemand. Und da zahle ich sehr gerne den Monatsbeitrag und das, was eben anfällt an Kosten. Und ich kann mich einfach ins Auto reinsetzen, Schlüssel rumdrehen und es fährt.
Solche pragmatischen Gründe wirken sich dann dennoch positiv auf die Umwelt aus.
Deswegen ist Carsharing eben sehr ökologisch, weil die Leute sich genau überlegen, wann nehme ich dieses Auto. Sie nehmen es nicht einfach so. Und das kann man, wenn man es selber macht, dann auch genau beobachten, wie man damit umgeht. Das ist ganz genauso. Wer ein Auto vor der Haustür hat, der nimmt das Auto vor der Haustür. Wer aber erstmal 3 Schritte um die Ecke gehen muss, wer außerdem das noch buchen muss im Internet, der nimmt es wirklich nur dann, wenn er es braucht. Oder wenn er sich's auch mal gönnen will.
Wie oft nutzt du sowas?
Im statistischen Mittel alle 6 Wochen einmal.
Alle 6 Wochen einmal?
Ja, mehr brauche ich ein Auto
also
nicht.
So gut wie nie.
Ja, im Grunde im Vergleich zu vielen anderen Autofahrern sehr selten. Aber wenn ich diese Handvoll Mal pro Jahr nicht hätte, dann wäre es halt dumm. Dann hätte ich irgendein logistisches Problem und dafür ist es super.
Ähnlich wie Andreas fährt jede Nutzerin im Schnitt einmal im Monat. Würde sich die tägliche Nutzung auch lohnen?
Mit dem Carsharing oder zur Arbeit zu fahren ist völliger Unsinn, weil das wird viel zu teuer und das macht auch kein Mensch. Wir haben der typische Nutzer oder die typischen Nutzer bei uns, die erledigen ihre Einkaufsfahrten. Die fahren dann im Winter zum Skifahren mit dem Auto mal in Schwarzwald oder sowas. Die machen Freizeitnutzung mit dem Auto. Mal auch Besuche, wo man schwierig mit öffentlichen Verkehrsmitteln hinkommt. Das ist so die typische Carsharing-Nutzung. Dann gibt es natürlich noch die Business-Nutzung, also die Nutzung von Leuten, die ein Unternehmen haben, die auch bei uns sind, ja auch viele, die Fahrzeuge nutzen. Die fahren auch mit diesen Autos dann zu Kunden oder Ähnliches. Aber in dem Bereich, da spielt sich die Nutzung ab. Mal in eine Urlaubsfahrt nach Südfrankreich oder Italien oder sowas. Also unsere Autos sind im Moment sehr, sehr viel davon sind unterwegs, weil die Leute das dann machen. Das kostet dann ungefähr ein Tausender. Aber das gönnen sich die Leute einmal im Jahr, vielleicht auch zweimal im Jahr.
Carsharing hat sich die Selbstverpflichtung gegeben, dass die Nutzung eines Carsharing-Autos immer teurer sein muss als die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs. Über einen längeren Zeitraum hat diese Auflage interessante Folgen.
Und wir kriegen auch mit von Leuten, die kommen, die anfangen relativ viel zu fahren. Und es reduziert sich dann relativ schnell. Es geht sogar so weit, dass manche Leute sagen, okay, ich trete jetzt wieder aus, weil ich brauche kein Auto mehr. Ich habe festgestellt, ich brauche wirklich keins mehr. Und ich mache das gar nicht mehr. Oder sie wechseln in diesen Bereich, den wir auch anbieten für wenig Fahrer. Die zahlen dann einen sehr geringen Beitrag und die Nutzung ist dann halt ein bisschen teurer. Und die nutzen das zweimal im Jahr oder sowas, weil öfters brauchen sie nicht das Fahrzeug nicht. Ne? Und das bewirkt schon, also der ökologische Effekt oder der Umwelteffekt, der ist beim Carsharing sehr, sehr groß.
Jedes Carsharing-Auto ersetzt im Schnitt 4 bis 8 Pkw, gleichzeitig sind die ökologischen Standards sehr hoch. 70% der Fahrzeuge sind Klein- und Kleinstwagen mit geringem Benzinverbrauch. Auch Erdgasfahrzeuge sind Teil des Fuhrparks, haben aber den Nachteil, dass das Tankstellennetz noch zu wenig ausgebaut ist. Hybrid- und Elektroautos konnten sich bisher noch nicht durchsetzen, weil sie zu kostspielig sind oder einfach nicht die Anforderungen erfüllen.
Vor 10 Jahren habe ich die ersten Elektrofahrzeuge gefahren und bin gnadenlos schon am Bohrer hinten, wo ich den Schauinsland, für mich war immer wichtig, also komme ich den Schauinsland damit hoch oder sieg, dann hätte ich es eingesetzt. Aber mit dem ersten bin ich schon am Bohrer hinten gescheitert. Da war hinterm Bohrer war schon Schluss. Und da habe ich gesagt, können wir nicht einsetzen, weil damals wollten die auch, dass wir da und hatte überhaupt keinen Sinn.
Elektroautos müssen außerdem regelmäßig aufgeladen werden, was längere Wartezeiten für die Folgenutzer und somit nicht die maximale Auslastung des Fahrzeugs bedeutet. Aber mit zunehmender technischer Weiterentwicklung der E-Mobile wird Carsharing auf lange Sicht sicher einer der ersten Interessenten sein.
Die einzelnen Carsharing-Unternehmen sind untereinander vernetzt. Man fährt zum Beispiel mit dem Zug nach Aachen. Dort steigt man am Bahnhof in das Aachener Carsharing-Auto um. Das nennt man Quernutzung. Aus logistischer Sicht ist diese Methode sehr unproblematisch und sollte sogar auf internationaler Ebene praktikabel sein.
Matthias Lübcke sieht eine große Zukunft für ein multimodales Verkehrskonzept. Die Basis ist Radfahren, zu Fuß gehen, Bus und Bahn und alles andere ist Restmobilität. Das heißt, man nimmt nur dann ein Auto, wenn es wirklich gebraucht wird. Treibstoff wird in absehbarer Zeit immer knapper und damit auch viel teurer werden. Das Privatauto ist dann möglicherweise ein Mobilitätsluxus. Geteilte Autos könnten sich als die ökonomischere Variante entpuppen.
Können diese Erkenntnisse die Menschen jetzt bereits überzeugen? Oder muss man sie doch zu ihrem Glück zwingen?
Es wird beides passieren müssen. Ein sehr bequemes Angebot, aber die Leute müssen auch ein bisschen in die richtige Richtung geschubst werden. Anders wird es nicht funktionieren. Also nur auf Freiwilligkeit zu setzen, wird nicht funktionieren. Und wenn das eigene Auto weiterhin so günstig ist, dann werden die Leute kein Carsharing machen. Die Leute werden dann Carsharing machen. Das zeigt sich bei uns, wenn das Fahrzeug, die Fahrzeughaltung, die eigene Fahrzeughaltung immer teurer wird.
Laut Lübcke wird das Privatauto auf lange Sicht also nur noch Luxus sein. Apropos Luxus.
Wir kriegen auch immer diese Anfragen. Ja, ich würde ja schon, aber ich, wenn ich Ihre Autos angucke, so ein Dazu Corore, könnt ihr nicht mal so einen kleinen BMW oder so einen kleinen Audi und sowas. Und wir sind da an der Schwelle oder in einem Denkprozess, wo wir überlegen, was machen wir, wie gehen wir damit um, weil es natürlich sinnvoller ist, mit einem Cabrio 20 andere Cabrios zu ersetzen, als zu sagen, wir kaufen kein Cabrio. Ne? Und ganz dogmatisch, wir sind die Ökos, wir sind die Oberökos und bei uns gibt es kein Cabrio. Da muss man dann schon überlegen, auch politisch, wie gestaltet man das? Also da sind wir in einem Denkprozess drin.
Wenn das Cabrio dann mal in den normalen Fuhrpark integriert ist, sodass man es auch für einen 3-Stunden-Nachmittag buchen kann, dann würden wir es machen. Aber 40 Euro plus Kilometer eben über den ganzen Tag, das war mir dann einfach zu teuer. Aber an sich finde ich, auch ein Cabrio hat ja genauso wie ein Transporter seinen Zweck. Das hat halt dann den Zweck, dass man in einer witzigen Stimmung vielleicht mal an einen netten Fleck fahren kann. Ich würde mir nie im Leben ein eigenes Cabrio anschaffen, aber aus Jux und Tollerei einmal da mit dem Cabrio an Baggersee zu fahren, davon geht die Welt nicht zugrunde. Das finde ich, klar, kann man doch mal machen. Ich habe zu einem Auto, glaube ich, ein Verhältnis wie zu einer Bohrmaschine. Ich fände es wunderbar, wenn alle Leute zielgerichtet mit Autos umgehen würden wie mit ihrer Bohrmaschine, nämlich dann einzusetzen, wenn es sinnvoll ist, dann würde ich nie ein schlechtes Wort über Autos verlieren. Was halt die Städte oder die Umwelt eben ruiniert, ist ja der exzessive Gebrauch von Autos. Für einen Weg zur Kneipe um die Ecke, den kann ich mit dem Fahrrad zurücklegen, sollte ich mit dem Fahrrad zurücklegen. Aber ansonsten ist ein Auto eine wunderschöne Erfindung, wenn es halt zielgerichtet eingesetzt wird.
Bis die Deutschen zu ihrem Auto dasselbe Verhältnis haben wie zu ihrer Bohrmaschine, dahin ist es wohl noch ein langer Weg.
Die Herausforderung für die Zukunft liegt darin, die Vorteile der einzelnen Verkehrsmittel zu kombinieren und die Nachteile zu minimieren. Durch die Vernetzung verschwimmen auch die Grenzen zusehends. Eine nur am Auto orientierte Mobilität verschwindet. Die strenge Einteilung öffentlicher Verkehr, motorisierter Individualverkehr ist passé. Der öffentliche Verkehr wird immer individueller, der Individualverkehr immer öffentlicher. Die Zukunft der Mobilität ist multimodal und Carsharing ist eine Säule dieser multimodalen Zukunft. Distributing those stocks and bonds, changing all the rules. We'll elect a CEO, maybe a rabbit or a squirrel. 'Cause we don't want your money, we just want the world. Swimming in the rivers and running to the hills, reading in the history books of wars and oil spills. If it's linear, we'll bend it. If it's a straight line, it'll curl. 'Cause we don't want your dead-end highway, we just want the world. When we're living in the White House and debating on the Hill, of all your crazy antics, we'll all have had our fill. We'll be closing down munitions plants and Old Glory will be firm. 'Cause we don't want your big machines, we just want the world. Eine Welt, in der die Menschen nicht mehr rasen, nicht aufeinander drauf, nicht aneinander vorbei und nicht voneinander weg. Eine Welt, in der die Menschen Zeit haben. Füreinander. Für sich selbst und für die Natur, deren bewusster Teil sie sind und sein wollen. Eine Welt, in der die Menschen nicht mehr durch das Hamsterrad von Wirtschaftswachstum und Geldvermehrung gehetzt werden. Eine Welt, in der nach menschlichem Maß gewirtschaftet wird und in der die Menschen auch im übertragenen Sinn ganz anders miteinander verkehren.
Der Traum von Visionisten, von Leuten, die anders leben, besser leben wollen. Der Traum des Vereins Autofrei Leben. Der Verein setzt sich dafür ein, das Auto aus dem Alltag der Menschen wieder zu vertreiben. Denn das Auto ist für sie Ursache und zugleich Phänomen einer gehetzten, durchkapitalisierten Gesellschaft. Der Vorsitzende des Vereins, Markus Heller.
In dem Moment, wo Autos unterwegs sind, entstehen ein Haufen Probleme. Also ganz kurz in Schlagworten, das sind die 4.500 Tote jedes Jahr auf den Straßen. Das sind weitere Dutzende von Tausenden von Toten durch Lärm, Stress und das alles. Dann natürlich der Platzverbrauch und das verschandelt unsere Straßen. Kinder trauen sich nicht mehr zum Spielen nach draußen und verfetten stattdessen zu Hause vorm Computer. Also der Autoverkehr, so wie wir ihn haben, so wie unsere Gesellschaft organisiert ist, erzeugt irrsinnig viele Probleme. Eben auch solche, die man erstmal so nicht unbedingt sofort wahrnimmt oder an die man sich schon längst gewöhnt hat. Also für viele Leute ist es ja normal, dass man überhaupt nicht mehr auf der Straße läuft. Geht ja auch gar nicht, wird ja sogar verboten von der Straßenverkehrsordnung. Also das Leben ist irre, ist unglaublich reglementiert durch das Automobil und das sind alles enorme Nachteile. Aber es ist ja vielleicht auch ein Stück weit ein Phänomen dieser Gesellschaft, vielleicht am Beispiel der Zentralität. Wenn man sich überlegt, wie unser Land, wie wir in Deutschland organisiert sind mit Städten und Dörfern und so weiter, dann kann man feststellen, dass viele Dörfer zum Beispiel so organisiert sind, dass man ohne Auto da eigentlich gar nicht mehr leben kann. Also es gibt keine kleinen Geschäfte in den Dörfern. Die Leute fahren elendlange Wege, um ihre Kinder irgendwo zur Schule zu bringen. Also das sind auch so Phänomene, denke ich.
Autofrei Leben will deshalb viele Wege überflüssig machen. Statt zentrale Shopping-Malls zu schaffen, wo alle Leute aus der Umgebung einmal im Monat mit dem Auto hinreisen, um ihre Besorgungen zu machen, müssten wieder dezentralere Strukturen geschaffen werden.
Ich denke, ein hervorragendes Beispiel ist die Stadt Venedig. Wenn man durch Venedig läuft, stellt man fest, dass es überall kleine Geschäfte gibt, wo man alles Mögliche für den täglichen Bedarf kaufen kann. Und die funktionieren genau deswegen, weil eben die Leute in Venedig nicht mit dem Auto irgendwo weit wegfahren. Es gibt zwar mittlerweile auch ein paar Supermärkte in Venedig, aber im Großen und Ganzen ist es schon so, dass man mehr oder weniger in fußläufiger Entfernung alles kaufen kann, was man so braucht im Alltag.
Nun haben nur wenige Städte das Glück, wie Venedig durch das Wasser zur Autofreiheit gezwungen zu sein. An vielen Ecken Europas entstehen jedoch Initiativen, die sich bewusst mit dem Verhältnis zwischen Städteplanung und nachhaltiger Mobilität auseinandersetzen.
In Stockholm zum Beispiel werden nachhaltige Stadtviertel gebaut, wo auch Mobilität, eine andere Form von Mobilität eine Rolle spielt. Oder England beispielsweise fördert die Entwicklung von sogenannten Eco-Towns, wo auch die Autofreiheit eine Rolle spielen wird.
Autofreie Stadtviertel gibt es auch in Deutschland. In Münster, Köln, München, Hamburg und Freiburg haben einzelne Stadtviertel beschlossen, die Autos aus ihrem Viertel draußen zu halten. Ein Schritt in der Wirklichkeit, der andere Schritte nach sich ziehen könnte. Markus Heller schildert die realistische Version des Traums.
Was ich mir aber schon vorstellen kann, ist, dass es praktisch keinen oder fast keinen privaten, individuellen Verkehr mehr gibt. Beziehungsweise, dass Leute, die halt privat ein Auto brauchen, das dann nur noch mit Carsharing machen. Es fehlen halt bislang die Anreize. Also die Städte haben sich das nicht zum Ziel gesetzt und insofern sehe ich nicht, dass das irgendwie Realität werden könnte. Aber als Vision, denke ich, ist das durchaus realistisch.
Anreize hingegen gibt es eigentlich nur fürs Autofahren. Eine zentrale Forderung von Autofrei Leben ist deshalb auch die Abschaffung der Subventionen fürs Auto. Das beginnt beim Ausbau der Straßen über die Abwrackprämie bis zur Pendlerpauschale. Das heißt im Autofrei-Jargon deshalb auch passender Zersiedlungsprämie. Neben der politischen Immobilität ist natürlich auch die Autoindustrie ein aktiver Gegenspieler.
Das geht schon damit los, dass sie mit falschen Zahlen operieren, die unhinterfragt übernommen werden. Also die Autoindustrie behauptet ja Land auf Land ab, jeder siebte Arbeitsplatz in Deutschland würde angeblich vom Automobil abhängen, was nachweislich falsch ist. Da muss man sich nur die Statistiken angucken, dann sieht man, dass das allenfalls jeder 25. Arbeitsplatz ist. Und insofern spielt die Autoindustrie da eine sehr schmutzige Rolle.
Rund ein Viertel aller Haushalte in Deutschland lebt bereits ohne Auto. Ein Drittel davon verzichtet aus finanziellen Gründen. Der Rest braucht es einfach nicht. So wie auch Markus Heller. Kein Auto zu besitzen, ist für ihn kein Verzicht, sondern ein Gewinn an Lebensqualität.
Na, für mich ist der Gewinn dabei, dass ich mich um dieses ganze Thema überhaupt nicht kümmern muss. Also wo parke ich die Mühle, reparieren, tanken, all das. Es kostet auch einen Haufen Geld. Also ich brauche das alles nicht, ich habe das alles nicht, diese ganzen Sorgen, sondern eben, ich mache halt das meiste zu Fuß oder mit dem Rad und innerhalb der Stadt größere Strecken nehme ich das Rad in die S-Bahn und bin damit sogar auch schneller, als wenn Leute mit dem Auto irgendwo hinfahren. Ansonsten mache ich alles mit dem Zug oder das funktioniert alles hervorragend. Also ich vermisse das Auto eigentlich extrem selten.
Damit verbindet sich auch ein ungewöhnlicher Begriff von Mobilität.
Mobilität bedeutet, dass man unterwegs ist, also dass man in jeder Hinsicht unterwegs ist, also sei es auf zwei Beinen oder mit dem Fahrrad oder dass man auch geistig unterwegs ist oder dass man mit Telekommunikation unterwegs ist. Also ich denke, im Normalfall denken die Leute bei Mobilität an Autofahren oder Eisenbahnfahren oder Fliegen, aber ich denke, Telefonkonferenzen, Videokonferenzen, Skypen, Telefonieren ist auch eine Form von Mobilität.
Durch fantasievolle öffentliche Aktionen und Vernetzungsarbeit will Autofrei Leben immer mehr Leute von den Vorteilen der Autofreiheit überzeugen.
Im Juli 2008 hat ein Mitglied unseres Vereins in Thüringen so einen Energiemarsch organisiert. Das war einfach eine Wanderung durch Thüringen und die Leute haben eine große Ölpumpe mit sich mitgezogen. Das war natürlich eine Attraktion, wenn die da durch die Dörfer gekommen sind. Das Ganze war auch verbunden mit einem Theaterstück. Also es war sozusagen eine szenische Darstellung künftiger Rohstoffkriege. Also bestimmte Soldaten bewachen diese Ölpumpe und andere Menschen versuchen also an dieses Öl ranzukommen und dürfen das dann nicht und so weiter. Was wir natürlich auch machen, ist, dass wir diese autofreien Wohnprojekte beispielsweise miteinander vernetzen. Wir haben im September 2008 eine Konferenz zum autofreien Wohnen gemacht. Ansonsten Aktionen, das kann alles möglich sein. Also es gibt ja diesen Parking Day immer im September. Das heißt, man besetzt einen Parkplatz am Straßenrand und verwandelt den in irgendeine schöne Fläche. Also was weiß ich, man legt Rollrasen aus, man macht eine Kunstaktion da drauf oder installiert eine kleine Frischluftbar oder macht einen Spielplatz draus oder musiziert oder so.
Wer dadurch angekickt wurde, kann auch auf der Internetseite www.autofrei.de im Aussteigerratgeber nachlesen, wie das funktioniert. Autofrei leben, aber wie? Wir holen Sie da raus, verspricht der Ratgeber. Die Mitglieder von Autofrei leben sind nicht die einzigen, die sich mit Autofreiheit und nachhaltiger Mobilität beschäftigen. Der weltweite Zusammenschluss World Car Free Network vernetzt fast 100 Vereine und Organisationen auf der ganzen Welt. Ganz unterschiedliche Schwerpunkte bringen die Organisationen ein, aber alle verbindet ein Traum, den auch Markus Heller immer wieder für diese Arbeit motiviert.
Ich würde gerne auch mal irgendwo in einer Umgebung leben, wo keine Autos rumfahren. Das stelle ich mir wunderbar vor.
Mobil ohne Auto, das war heute das Thema unserer Sendung. Ihr könnt sie nachhören auf der Website von Radio Dreieckland www.rdl.de.
Mehr Ideen und Konzepte autofreien Lebens findet ihr auf der Seite www.autofrei.de.
Und der Bundesverband Carsharing informiert auf seiner Seite www.carsharing.de.
In der nächsten Sendung wird dann die multimodale Mobilität komplett. Wir kehren zurück zu den Ursprüngen der Fortbewegung, dem Zu-Fuß-Gehen. Wie müssen Städte gestaltet sein, damit wir wieder die Hufen schwingen, anstatt uns die Beine in den Bauch zu stehen?
Und für längere Strecken steigen wir in den Bus. Und zwar umsonst.
Energie. Mit Nachdruck, Entschiedenheit und Ausdauer eingesetzte Kraft, um etwas durchzusetzen. Dynamo-Effekt ist ein gemeinsames Projekt von europäischen Radiostationen aus Deutschland, Frankreich, Irland, Italien, Österreich, Spanien und Ungarn. Dynamo-Effekt im Internet. dynamoeffekt.org.